Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Mein Name ist Timo Osterhaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und heute spreche ich mit dir mal wieder in einer Einzelfolge über das Thema Update an der Blutanalysefront, beziehungsweise ich spreche mit dir über eine wirklich große Blutanalyse. Gleich mehr dazu, warum der Begriff das große Blutbild es nämlich nicht trifft, denn das große Blutbild ist eigentlich überhaupt nicht groß. Ich habe schon ganz viele YouTube-Videos dazu gemacht, das heißt, du kannst dir im Detail dort auch schon mehr anschauen, wenn du das möchtest. Und wenn dich das Ganze so sehr im Detail interessiert, im April kommt tatsächlich sogar mein Buch zu diesem Thema raus, der Blutwerte-Code. Und das Ganze kannst du jetzt aber tatsächlich auch schon vorbestellen bei den ganzen verschiedenen Plattformen, wo man sich Bücher bestellen kann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Thema der aktuellen Datenlage, wenn es ums Thema Blutanalyse geht. Wichtiger Disclaimer kurz voran, das sind jetzt natürlich keine Empfehlungen, dass du all das machen sollst. Ich spreche jetzt hier auch nicht als Arzt zu dir, der dir empfiehlt, welche Werte du jetzt im Detail bestimmen solltest. Ich gehe mit dir mal mein Blutbild durch, was ich so alle 6 bis 12 Monate bei mir selber mache. Und erkläre dir auch mal, warum welche Werte Sinn ergeben könnten und welche auch nicht. Ich mache das Ganze, weil es mir einfach enorm Spaß macht, dieses Wissen weiterzugeben und Menschen weiterzuhelfen, beziehungsweise auch den Anspruch von verschiedenen Ärzten in der funktionellen, ganzheitlichen Sicht einfach weiter nach vorne zu bringen und so eben dazu beizutragen, dass wir allen Menschen langfristig zu mehr Gesundheit verhelfen. Wie gesagt, all dazu dann mehr nochmal in meinem Buch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Thema großes Blutbild. Was ist das eigentlich? Und vor allen Dingen, was ist es nämlich nicht? Groß ist es nicht wirklich, ehrlicherweise. Denn das große Blutbild besteht tatsächlich aus 20 Blutwerten und da sind weder Vitamine noch irgendwelche Mikronährstoffe noch irgendwelche Organwerte und geschweige denn Hormone dabei, sondern das große Blutbild ist ein großes Bild des Blutes. Das heißt, wir sprechen hier über die Blutplättchen, die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen, die Leukozyten. Wir sprechen so ein bisschen darüber, wie sind die roten Blutkörperchen überhaupt geformt, sind die groß, welche Farbe haben die und so. Das heißt, sowas sieht man alles in dem großen Blutbild. Und was man auch noch sieht, und das ist auch der einzige Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Blutbild, ist, dass im großen Blutbild die weißen Blutkörperchen in ihre Unterfraktionen unterteilt sind. Das heißt, wir sprechen hier über sowas wie Granulozyten, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, also ganz spezifische Dinge, die bei ganz spezifischen Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, aber auch bei hämatologischen Erkrankungen eine große Rolle spielen können. Wenn es ums Thema allgemeine Gesundheit geht, ist das natürlich wichtig zu haben und auch richtig gut, weil wir zum Beispiel am Hämoglobinwert, der auch ein Teil des kleinen und großen Blutbildes ist, zum Beispiel auch sehen können, ob wir leistungstechnisch, was die Sauerstofftransportfähigkeit des Blutes, sehr gut aufgestellt sind. Und wir können auch so ein bisschen interpretativ sagen, hat man vielleicht einen Eisenmangel, hat man vielleicht einen B12 oder auch einen Folsäuremangel. Aber all das sind dann keine Diagnosen, sondern da muss man dann weiter im Detail schauen. Und das ist eine gute Basis. Ich spreche hier wirklich von einer guten Basis, denn das große Blutbild ist, wie du jetzt weißt, mit 20 Blutwerten tatsächlich einfach nicht wirklich groß. So. Und wenn wir das Ganze jetzt weiter durchgehen und uns dann mal den Organwerten quasi widmen, ist so das Erste, was bei mir immer auf der Liste steht, das Thema Niere. Und Niere ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Mythen geht. Denn wir haben so die Mythen, wenn es ums Thema Nierengesundheit geht, wie, ja, man soll nicht genügend oder Eiweiß ist schädlich für die Niere, das verstopft das alles. Wenn man da in die Datenlage schaut, ist dem überhaupt nicht so. Wenn man sich den Noel, muss der überlegen, in der Medizin kann ich ja jetzt keine Studie machen, wo ich sage, hey, ich gebe so viel Eiweiß, bis die Niere irgendwann kaputt geht. Ob das überhaupt passieren würde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Noel, also der No Observed Effect Level, also der Level oder die Konzentration, wenn man es jetzt spezifisch auf Eiweiße bezieht, die keinen negativen Effekt auf den Körper oder im Detail auf die Niere haben. Der liegt so bei 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich kann dir so aus eigener Erfahrung sagen, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist schon echt schwierig überhaupt zu erreichen. Wenn man natürlich da auf vernünftige Shakes und sowas zurückgreifen kann, ist das wieder was anderes und deutlich einfacher. Aber wie gesagt, die Basis, und das ist ganz wichtig bei so einer Blutanalyse zum Beispiel auch, du solltest natürlich schon im besten Fall gewisse Dinge richtig machen. Das heißt, dein Lifestyle sollte stimmen, deine Ernährung, du solltest dich bewegen, so, ja. Also wir brauchen nicht nachher über irgendwelche fancy Supplemente zu sprechen, die dann ein paar Prozente verbessern und irgendwelche Dinge verbessern, wenn du aber dich schlecht ernährst und wenn du nicht 3 oder 4 Mal die Woche Sport machst. So. Das sind die Basics, das ist so das A und O. Und gerade wenn man zum Thema Sport kommt, höre ich sehr häufig das Thema Kreatinin, also nicht das Supplement Kreatin, jetzt nicht verwechseln, sondern den Kreatininwert im Serum. Das ist so einer der Parameter, die genommen wird, um die Nierengesundheit bzw. Nierenfunktion abzuschätzen. Und der Kreatininwert ist tatsächlich für Menschen mit Muskulatur, also fast jeden Menschen, aber Menschen mit viel Muskulatur, also Menschen, die viel Sport machen und auch Menschen, die Kreatin supplementieren, nicht wirklich gut geeignet, denn dieser Wert wird dann erhöht erscheinen. Und das sieht dann erstmal so aus, als hätte man ein Nierenproblem. Grundsätzlich sollte man natürlich sowieso sich nicht nur auf Blutwerte verlassen, sondern das immer in einem Kontinuum mit der Anamnese zusammensehen. Das heißt, wenn man weiß, jemand macht sehr viel Sport und hat dann einen erhöhten Kreatininwert, dann ist per se auch schön davon auszugehen, dass man wahrscheinlich kein Problem mit der Niere hat, sondern dass man einfach viel Muskulatur hat. Denn dann ist dieser Wert, wie gesagt, von Grund auf erhöht. Aber darauf sollte man sich natürlich nicht verlassen. Und deswegen kann man das Cystatin C bestimmen. Ein sehr schöner Parameter, der kostet ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich ist der unabhängig von der Kreatineinnahme und auch von der Muskelmasse. Das heißt, Cystatin C, bei mir zum Beispiel der Fall, mein Kreatininwert ist so bei 1,2, 1,24, 1,19, je nachdem, welches Blutwert ich jetzt heranziehe. Und das ist schon erhöht. Und mein Cystatinwert ist zum Beispiel schön niedrig. Also das heißt, ich habe mit der Niere gar kein Problem, aber theoretisch gesehen sieht das auf den ersten Blick so aus. Und das sind jetzt auch erstmal so die zwei wichtigsten Werte. Man kann auch noch einen anderen Wert errechnen, so die glomeruläre Filtrationsrate. Aber das ist jetzt erstmal für den Anfang nicht so relevant. Dann wäre auch noch ein Thema, was sehr relevant ist, ist nämlich das Thema Lebergesundheit. Und Leber ist essentiell wichtig für ganz viele, ist es so das Multitalent. Die Leber ist eigentlich so das Multitalent in unserem System. Die Leber macht Proteinproduktion, die ist am Cholesterinstoffwechsel beteiligt, die produziert tatsächlich sogar auch einen Teil Hormone. Die Leber macht Gerinnungsfaktoren, also ohne Leber funktioniert Blutgerinnung nicht so richtig. Die Leber macht alles und vor allen Dingen auch entgiften. Das heißt, die Leber ist so wie das Entgiftungsorgane in unserem System. Klar hat die Niere auch eine Entgiftungsfunktion, indem sie als Filter fungiert. Aber bei der Leber ist es primär so, dass sie die giftigen Substanzen quasi aufnimmt aus dem Blut, das Ganze an Wasser bindet, damit unschädlich macht und dann über die Galle ausscheidet. Und damit haben wir auch noch eine Funktion, das ist nämlich die Gallensäure, beziehungsweise die Gallenblase, die ja an der Leber dran sitzt, produziert Gallensäure und die Gallensäure sorgt dann im Dünndarm oder ab dem Dünndarm vor allen Dingen dafür, dass Fettsäuren bzw. Fette überhaupt erst richtig mit dem restlichen Nahrungsbrei im Darm vermischt werden können und wir dadurch überhaupt erst richtig das Ganze resorbieren und aufnehmen können. Und da haben wir nämlich eben so Werte wie die GOT und auch die GPT. Das sind zwei Werte, die für verschiedene Enzyme in der Leber stehen und da sollte es im besten Fall sein, dass die nicht erhöht sind. Grundsätzlich muss man aber auch hier sagen, sieht man der Erfahrung nach, dass das bei Sportlern tatsächlich oft nicht der Fall ist. So, wir haben einen erhöhten Umsatz, denn die Leber hat noch eine Funktion. Also sie hat noch ganz viele Funktionen, aber eine, die jetzt für den Sport zum Beispiel relevant ist. Sie speichert Kohlenhydrate. Das heißt, die Leber ist das Organ, was letzten Endes über Glykogen, das heißt eine Speicherform von Glucose letzten Endes, dazu beiträgt, dass du Zucker in deinem System speichern kannst. Das passiert zu einem Teil in der Leber, zu einem ganz großen Teil aber auch in der Muskulatur. Und da ist es nämlich eben einfach so, dass es ist super, super wichtig, dass wir genügend Zucker speichern können. Das ist was, was mit mehr Muskelmasse natürlich dann logischerweise steigerbar ist. Aber man muss auch sagen, dass wenn man sich bei Sportlern diesen erhöhten Umsatz ansieht, sieht man oft, dass diese Leberenzyme, die GOT und die GPT eben erhöht sind, was per se jetzt auch erstmal nichts Besorgniserregendes ist, zumindest wenn das in einer gewissen Range ist, das heißt so Leberwerte so um die, weiß nicht, 45, 50 und so ist erstmal vollkommen tolerabel bei beiden. Grundsätzlich sollte man sowas natürlich beobachten. Man könnte auch auf Nummer sicher gehen und Schilddrüsen-Ultraschall, einen Leber-Ultraschall machen. wenn man da wirklich auf der sicheren Seite sein möchte. Ich sehe das, wie gesagt, bei Sportlern sehr, sehr, sehr oft. Und das ist dann tatsächlich auch immer so, wenn man die Blutwerte kontrolliert, dass diese Leberwerte erhöht sind. Wenn sie erhöht sind, ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass in der Leber was nicht funktioniert. Wir wissen tatsächlich aber nicht, was dann nicht funktioniert. So. Und es gibt noch einen anderen Wert, das ist das Bilirubin. Das ist das, was du vielleicht kennst bei Menschen, die ikterisch sind, also Menschen, die ein Leberproblem haben, die irgendwann dieses Bilirubin, das ist ein Abbauprodukt des Hämoglobins, das hatten wir eben auch schon mal, das ist so leistungsdeterminante, beziehungsweise der rote Blutfarbstoff, wenn das abgebaut wird, entsteht irgendwann Bilirubin daraus. Und wenn wir also zu viel Bilirubin haben, dann wäre eine der möglichen Ursachen eine Leberproblematik. Oder wir haben Gallensteine und das Bilirubin kann einfach nicht ausgeschieden werden. Die Leber versucht es zu entgiften und will es dann ausscheiden, kann aber nicht, weil die Gallenblase irgendwie nicht richtig funktioniert oder Steine sind und es damit zu einer Abflussstauung zum Beispiel kommt. Und das nennt man dann Ikterus. Und das erkennt man daran, dass die Menschen so gelblich sind. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass man sagt so, ja, Leberprobleme, oh, wird man gelb oder die Augen, die es klären, das Weiße im Auge, das ist das Erste, was sich gelb verfärbt. Und Bilirubin ist daher zum Beispiel auch ein Parameter, wenn es um die Lebergesundheit geht. Dann haben wir auch noch die Bauchspeicheldrüse. Da haben wir primär Amylase und Lipase. Das sind zwei Werte, die für die Bauchspeicheldrüse sprechen. Würdest du wahrscheinlich aber auch merken, wenn du Verdauungsprobleme bekommen würdest, was aber nicht sein muss. Man kann natürlich auch ein Problem mit der Leber haben, ohne Symptome zu haben. Deswegen ergibt es auch Sinn, sowas zwischendurch immer wieder mitzubestimmen. So viel erstmal zu den ganz normalen Organwerten Leber, Bauchspeicheldrüse und Niere. Es gibt natürlich auch spezifische Werte für die Herzgesundheit, sowas wie NT-proBNP und so, aber das sind dann ganz spezifische Sachen, die wir wirklich dann Ärzten vorbehalten sollten oder belassen sollten, wo es dann um Herzinsuffizienz und Füllung von Vorhöfen geht am Herzen. Und das sind also alles keine Dinge, die wir einfach mal so bestimmen sollten, wenn es um das Thema allgemeine Gesundheit geht. Was aber ganz wichtig ist, ist das Thema Entzündung. Das heißt, hier können wir ein paar unspezifische und ein paar spezifischere Werte bestimmen. Nämlich das CRP ist so das bekannteste Entzündungsprotein. Das C-reaktive Protein gehört zur akuten Phase-Protein. Das heißt, bei einer Entzündung in der ersten akuten Phase wird das CRP ausgeschüttet. Und das können wir im Blut dann messen. Am besten misst man das HS, das High Sensitivity, oder je nachdem, was für ein Labor. Man hat, heißt es auch manchmal WR, also Wide Range CRP. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass man das immer mal wieder bestimmt und einfach anschaut, wo die Werte sind. Auch da ist so schwierig zu sagen, wo sollte man auf jeden Fall sein. Man sollte auf jeden Fall versuchen, schön niedrige Werte zu haben. Je niedriger, desto besser, denn Entzündung chronisch vor allen Dingen ist was, was wir nicht haben wollen. Eigentlich schulmedizinisch fängt der Wert erst so ab 5 an zu messen. Wenn man das HS oder WR-CRP misst, dann misst es eben auch im 0-Komma-Bereich. Und tatsächlich kann man sagen, so aus der Erfahrung und auch wenn man sich gerade so Low-Grade-Inflammation-Themen anschaut, sollte man schon Werte unter 1 haben, im besten Fall dauerhaft. Und es gibt aber noch so ein paar andere Werte, die für Entzündungen sprechen. Das ist vor allem die Kreatinkinase, die CK zum Beispiel. Das ist ein Muskelenzym letzten Endes. Gibt es verschiedene Unterformen im Herz und Skelettmuskelmasse und Co. Und man kann so das allgemeine, die allgemeine Kreatinkinase messen, beziehungsweise den Gesamtanteil. Oder man misst halt so spezifische, wie die CKMB, die dann fürs Herz spezifisch ist. Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder ganz spezifisch, wenn es ums Thema Herzinfarkt und Co. geht. Aber wenn man sich so die Kreatinkinase anschaut, kann man dadurch einfach nur sagen, dass Muskelschaden, wenn die erhöht im Blut ist, vonstatten gegangen sein muss. Und das ist auch wieder durch was bedingt? Primär wahrscheinlich durch das Thema Training. Also sehr einfach an dieser Stelle. Und das heißt, wir sehen bei Sportlern, vor allem bei Menschen, die viel Krafttraining, aber natürlich auch Ausdauer, also Endurance-Athleten, sehen wir tatsächlich auch, dass die CK meistens deutlich erhöht ist. Und dann haben wir noch einen Wert, das ist die LDH, die Lactat-Dehydrogenase, ist auch ein Enzym, was letzten Endes einfach damit zu tun hat, dass wir einen Zellschaden haben, die Zelle geht kaputt und dann geht diese LDH, die eigentlich in der Zelle ist, befindet sich dann plötzlich im Blut und die können wir messen. Und das ist auch ein Marker für Entzündung, aber wie gesagt, kein spezifischer. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Thema und tatsächlich einem, was immer wieder auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, immer wieder aktuell wird, und das ist das Thema Cholesterinstoffwechsel. Ich habe dazu schon ein größeres Video bei YouTube gemacht, das kannst du dir sonst auch gerne mal anschauen. Und ganz oft ist es ja so, dass man hört so, ja, Cholesterin, Gesamtcholesterin, das muss gerne niedrig werden, das ist ganz schlimm. So tatsächlich, wenn man so mal 2 Jahre zurückspult, habe ich auch immer Gesamtcholesterin bestimmt, dann das LDL-Cholesterin, also so kann man sich merken, LDL lässt dich leiden, ist also so das schlechte, das böse Cholesterin. heißt eigentlich Low Density Lipoprotein. Und dann haben wir das HDL, das ist so das Hab dich lieb, so das Gute. Und früher sind wir tatsächlich davon ausgegangen, dass das Verhältnis von dem LDL bzw. von dem HDL zum LDL super essentiell und wichtig ist, beziehungsweise LDL geteilt durch HDL, also atherogener Index hieß es oder heißt es. Und da war es super, super wichtig, dass dieser Wert schön niedrig ist. Also wir wollen ein niedriges HDL und ein niedriges LDL und ein hohes HDL haben. Tatsächlich ist das dem aber nicht mehr so. Denn wir wissen heutzutage, dass ein gutes, hohes HDL, also ein gutes, hohes, gutes Cholesterin, nicht ein schlechtes Cholesterin, also kein LDL, wenn es erhöht ist, damit kaschiert. Das heißt, grundsätzlich wurde sich dann im Laufe der letzten Jahre eigentlich vermehrt auf das Thema LDL fokussiert und weniger auf HDL. Das ist manchmal in so, ich sag jetzt mal, in so Paketen im Labor immer noch mit drin, weil häufig ist es so, dass wenn man so drei Blutwerte bestimmen will, kann man das machen, das kostet dann, keine Ahnung, 30 Euro. Und wenn man aber fünf Werte bestimmt, kostet es nur 28 oder so. Und deswegen hat man das HDL manchmal einfach auch mit dabei. Ich tatsächlich bestimme das heutzutage eigentlich sehr selten. Ich bestimme mittlerweile eigentlich eher das ApoB. Das ApoB ist nämlich tatsächlich unter anderem das oder die Lipoproteinfraktion, muss man schon mal sagen. Wir haben so ApoB, wir haben ApoA. Da ist es so, dass ApoB die Gesamtheit der schlechten Lipoproteine beinhaltet. Und das ist natürlich was, was wir logischerweise nicht wollen. Und da ist, also, was haben wir letzten Endes in dem ApoB alles drin? Da sind die LDLs drin, da sind die IDLs drin, die VLDLs und da ist auch das Lipoprotein klein a drin. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was das im Detail ist. Aber ich messe eigentlich alle, in Anführungsstrichen, jetzt nicht auf die Goldwaage legen, schlechten Cholesterine, wenn ich den ApoB-Wert bestimme. Und auch hier, wenn man sich so die Referenzen anschaut, befinden die sich so roundabout, je nachdem welches Labor man hat, so zwischen 50 und 160. Und wir gehen tatsächlich von den Daten und auch von vielem Austausch mit amerikanischen Experten davon aus, dass wir diese ApoB-Werte eigentlich tatsächlich so niedrig haben wollen, wie es nur geht. Aufgrund der Tatsache, dass eigentlich jede Zelle Cholesterin selbst produzieren kann und wir eigentlich wenig zirkulierendes Cholesterin in unserem System brauchen. Und was machen diese Lipoproteine? Das sind quasi Shuttle oder Taxis für Cholesterin. Das heißt, das Cholesterin kann eben, weil es ein Fett ist, nicht einfach so in Wasser oder im Blut bewegt werden, sondern das muss quasi gebunden werden an etwas, was eben in Wasser transportiert werden kann. Und das sind die sogenannten Lipoproteine. Und hier ist tatsächlich das ApoB mit das, was am relevantesten und auch am wichtigsten ist, womit wir vom Prinzip her arbeiten sollten, wenn es ums Thema Langlebigkeit, Gesundheit und Co. geht. Und auch so, wenn man sich die Guidelines zum Beispiel, also die European Guidelines von 2019, ESC, EAS und Co. anschaut, ist es so, dass die Guidelines fürs Thema Dyslipidämie, also quasi fürs Thema schlechte Fette, wie das Management damit ist, wird auch dort empfohlen, gerade mit dem Thema ApoB zu arbeiten, denn es beinhaltet einfach noch mehr als nur das LDL. Das LDL ist absolut die größte Fraktion davon, aber es sind eben noch mehr beinhaltet. Und dadurch müsste man sich jetzt im Detail mal anschauen, ob das dann billiger ist oder nicht, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber das ist, wie gesagt, wichtig. Ich habe gerade eben noch einen anderen Parameter angedeutet, nämlich das LP klein a. Und das heißt auch LP klein a wirklich. Ich nenne das nicht nur so, sondern das heißt auch genauso, also auch mit dem klein. Und so wird es auch geschrieben, Lipoprotein, Klammer auf, und dann ein kleines a und dann Klammer wieder zu. Und das ist eines dieser Lipoproteine, die auch im ApoB enthalten sind, aber welches primär genetisch determiniert ist. Und das sollte man auf jeden Fall einmal im Jahr, beziehungsweise nicht im Jahr, sondern im Leben messen. Und das kann man eigentlich nicht früh genug messen. Und es gibt jetzt immer wieder Menschen, die sagen, boah, das ist bei mir erhöht und ich will das, ich wäre froh, wenn ich das gar nicht gewusst hätte, dass das erhöht ist, weil, was macht das Lipoprotein klein a? Es gibt ein Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen an. Das heißt, wenn ich ein erhöhtes Lipoprotein klein a habe, dann weiß ich, dass ich genetisch bedingt ein deutlich erhöhtes Risiko habe an kardiovaskulären Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, also unsere Haupttodesursache Nummer 1 weltweit zu erkranken. Bedeutet das jetzt, dass ich auf jeden Fall einen Herzinfarkt kriege? Nein, natürlich auch nicht. Aber es bedeutet, dass du primär wirklich auf alle möglichen Faktoren achten solltest, die letzten Endes das Thema Gesundheit angehen. Ernährung, Bewegung, Regeneration. Das heißt, wenn dein Lipoprotein-Kleinarbeit erhöht ist, bist du jemand, der wirklich auf dieses Thema achten sollte. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist kein Fluch, sondern das ist ein Segen, wenn man sowas frühzeitig weiß. Und grundsätzlich gibt es eben viele Menschen, die das denken, aber wir messen das tatsächlich noch viel zu selten. Und es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Menschen heutzutage diesen Wert von sich selber noch nie bestimmt haben. Und wie gesagt, kein Wert, den man jetzt jedes Jahr messen sollte, sondern am besten so früh es geht einmal im Leben. Und dann zu wissen, ist das Risiko erhöht oder eben nicht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Lipoprotein klein a von 0,02. Alles unter 0,3 ist laut Referenz gut. Also ich bin deutlich unter der Referenz, habe damit kein signifikant erhöhtes Risiko, was aber jetzt für mich nicht bedeutet, Hände in den Schoß legen. Weil niedriges Lipoprotein klein a bedeutet jetzt auch nicht, ich kann machen, was ich will und ich kriege keine kardiovaskuläre Erkrankung. So viel zum Thema Cholesterinstoffwechsel. Und tatsächlich ist beim Cholesterinstoffwechsel auch sehr schön, habe ich auch in mehreren YouTube-Videos schon häufiger darüber geredet, ist es tatsächlich einfach so, dass das super, super wichtig ist, wie man sich ernährt, beziehungsweise gar nicht, ob man sich cholesterinreich oder cholesterinarm ernährt, darum geht's per se weniger, sondern es geht unter anderem um die Qualität, aber auch eben darum, was man isst. Und so gibt's zum Beispiel Daten, wie zum Beispiel aus dem Jahr 2021 von Halle et al. Zum Beispiel, sehen wir in einer randomisiert kontrollierten Studie, dass innerhalb von 2 Wochen, und das ist wirklich extrem wenig, innerhalb von 2 Wochen bei einer pflanzlichen Ernährung, und pflanzliche Ernährung muss man jetzt auch immer so ein bisschen differenzieren, pflanzliche Ernährung muss nicht immer vegan heißen. Ja? Pflanzliche Ernährung ist quasi die Ernährung, wo der Hauptteil pflanzlich ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, ich darf kein Fleisch essen oder irgendwie sowas. Dass 2 Wochen mit einer pflanzlichen Ernährung schon dazu geführt haben, dass wir die ApoB-Werte von roundabout, von der Baseline so von 77, 75 auf 57 verbessern konnten. Und wir reden hier nur von 2 Wochen. Und das zeigt auch einfach mal wieder, wie wichtig tatsächlich das Thema Ernährung ist. Und es geht hier nicht darum, keine Eier zu essen oder irgendwas, sondern es geht hier per se wahrscheinlich sehr viel um den Ballaststoffanteil, der sowieso essentiell wichtig ist, weil man sieht bei ungefähr 10 Gramm Erhöhung der Ballaststoffe in den Daten, dass das Risiko, also das Mortalitätsrisiko, ebenfalls signifikant abnimmt. Von einem relativen Risiko von 10% sprechen wir ungefähr. Und das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor. Kommen wir jetzt mal zum Thema Schilddrüse. Schilddrüse nach wie vor TSH, FT3 und FT4. Ganz wichtig, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Jahre an meiner Schilddrüsengesundheit enorm gearbeitet. Nicht, weil ich irgendwie schlechte Werte oder Symptome hatte, sondern weil mein TSH einfach zu hoch war. Und hier kann ich nochmal wärmstens empfehlen, sich nicht darauf zu verlassen, nur den TSH-Wert zu bestimmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum der TSH-Wert gut oder auch schlecht sein kann, aber die Schilddrüse per se nicht unbedingt das Problem sein muss. Und dass wir können eigentlich, ganz einfaches Beispiel, sekundäre Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, da haben wir ein Problem an einer anderen Stelle, zum Beispiel bei Frauen im Sexualhormonbereich, und haben dadurch einfach eine andere Verschaltung in unserer Hypophyse, wodurch weniger TSH ausgeschüttet wird. Und dann sieht der TSH-Wert super aus. Der ist dann schön niedrig bei 1 oder so. Und wenn ich mir das FT3 und das FT4 nicht anschaue, dann ist es einfach suboptimal, weil dann sehe ich auch nicht, dass diese Werte erniedrigt sind. Also nur nach dem TSH-Wert richten kann man sich eigentlich nicht. Genauso ist es so, wenn ich eine Konstellation vorliegen habe, wo ich ein gutes, leicht erhöhtes TSH vielleicht zum Beispiel habe, niedriges FT3 und ein ganz gutes FT4, würde es jetzt Sinn ergeben, mal das reverse T3 zu messen, um zu schauen, ob man vielleicht eine funktionierende Schilddrüse hat, aber das T4 nicht in das FT3, sondern in das R, das reverse T3, umgewandelt wird, wodurch hier nochmal das Thema Lifestyle-Optimierung, Stress und Co. enorm wichtig wäre. Auch da gibt es große Diskussionen darüber, ob man das machen sollte oder nicht. Sollte man das bei jedem machen? Ja, natürlich nicht, weil dieser Wert kostet alleine knapp 45 Euro, nur der eine. Aber es ergibt durchaus Sinn, das immer wieder mal zu machen. Vor allen Dingen, wenn man gerade diese Konstellation vorfindet, die ich gerade eben genannt habe. Weil was würde man sonst machen? Boah, ich weiß nicht, vielleicht Tybon als Schilddrüsenhormon geben, aber hoffentlich erstmal Mikronährstoffe optimieren, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und tatsächlich würde es in so einer Konstellation gar keinen Sinn ergeben, Hormone zu geben, weil dieses reverse T3 nämlich an den FT3-Rezeptor andockt und diesen Rezeptor damit blockiert und eben keine Funktion erfüllt. Das heißt, ich kann so viel T3 geben, tatsächlich wie ich möchte. Die Rezeptoren sind blockiert. Also damit werde ich mit dem Hormon, werde ich nicht sonderlich viel bewirken. Und da ist es enorm wichtig, dass Lifestyle, Stressreduktion und Co. Einfach ja in den Griff bekommen werden. Und stell dir tatsächlich mal die Frage, weil ich auch diese Diskussion immer wieder habe, dass es dann ärztliche Kollegen gibt, die sagen, ja, aber ich will ja den Lifestyle eh optimieren. Sind wir ganz ehrlich, die meisten optimieren mit gar keinem Lifestyle, sondern klar, spricht das jetzt natürlich auch nicht auf jeden oder trifft nicht auf jeden zu, aber die meisten ärztlichen Kollegen arbeiten nicht Lifestyle-medizinisch oder performanceorientiert, sondern krankheitsorientiert. Und selbst wenn man das tun würde, welcher Patient nimmt es denn ernst, wenn man ihm sagt, er soll mal Stressmanagement in den Griff kriegen irgendwie? Sind wir ganz realistisch, die meisten Patienten müssen das erstmal sehen, bevor sie überhaupt wirklich von sich behaupten können, dass sie darauf hören und dann ihren Lifestyle oder ihr Leben dahingehend wirklich ändern. Ja, welche Faktoren für die Schilddrüse sind denn relevant? Das ist federführend vorne mal Eisen. Ich habe ein YouTube-Video tatsächlich jetzt gerade vor dieser Podcast-Folge aufgenommen, welches dann wahrscheinlich auch schon online ist. Wenn der Podcast rauskommt, das kannst du dir gerne mal anschauen, wo die ganzen Daten zu 7 verschiedenen Tipps für eine optimale Schilddrüsengesundheit mit drin sind. Und schau dir das Video gerne an. Und einer davon ist nämlich das Thema Eisen. Und Eisen sollten wir per se nicht am Eisenwert messen. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel hier von meinem eigenen Blutbild. Und beim Eisen ist es zum Beispiel so, dass das Eisen ganz oft in so einem Package mit dem Ferritin für den Eisenstoffwechsel mit dabei ist. Und es ist tatsächlich hier teurer, wenn man das Eisen rausnimmt und die Einzelwerte bestimmt, weswegen das Eisen ganz oft mit dabei ist. Und Ferritinwert habe ich konstant tatsächlich von 140, 140,8 um genau zu sein, wirklich komplett konstant, über einen Abstand von 6 Monaten. Aber mein Eisen ist an dem einen Tag bei 104 und an dem anderen Tag bei 151. Mein Ferritinwert ändert sich überhaupt nicht. Ist eigentlich konstant gleich geblieben. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist und was die meisten Coaches, Therapeuten und Co. auch einfach nicht verstehen oder auch tatsächlich ist es eigentlich eine ganz einfache Sache und wird auch wirklich überall gelehrt, aber irgendwie nicht beherzigen. Und klar, als Endkunde weiß man das meistens sowieso nicht. Der Eisenwert ist erstmal per se jetzt nicht irrelevant, aber er ist für das Thema Eisen und für den Eisenspeicher in deinem Körper nicht signifikant und nicht aussagekräftig. Deswegen wollen wir einen Ferritinwert bestimmen. Der sollte auf jeden Fall über 100 sein, das ist ganz wichtig. Und hier auch wichtig, den CRP-Wert sich anzuschauen, weil auch Ferritin ist, wie eben schon die Akutphaseproteine mal angedeutet. Ferritin ist auch ein Akutphaseprotein, wird also auch bei der akuten Entzündung ausgeschüttet und sollte immer mit dem CRP zusammen angeschaut werden. Habe ich also ein deutlich erhöhtes CRP von 10 oder so, dann ist mein Ferritin wahrscheinlich auch falsch hoch. Dann ist es nämlich eigentlich niedriger, wenn ich keine Entzündung im System habe. Deswegen wichtig, sich den CRP-Wert mit anzuschauen. Ein weiterer Wert, den wir noch haben, ist, dass, wenn es ums Thema Zucker geht, kommen wir gleich wieder zur Schilddrüse zurück, HbA1c, also HbA1c, das ist das glykolysierte Hämoglobin, also quasi Hämoglobin, nur ist dann da Zucker dran gebunden und das gibt eine Langzeitaussage für den Zucker. Du kannst natürlich auch Glukose so bestimmen, morgens, aber das gibt dir dann nur quasi einen momentanen Wert und der HbA1c-Wert geht mehrere Monate zurück. Wie war deine Zuckerversorgung in den letzten Monaten? War die überschießend, war die gut, war die nicht gut? Und hier sind so ja Werte um die 5% roundabout eigentlich ganz gut. Kommen wir wieder zurück zur Schilddrüse. Was haben wir noch für Nährstoffe für die Schilddrüse? Tatsächlich einer, der ganz häufig nicht genannt wird, ist Zink. Zink im Vollblut, ganz wichtig. Mikronährstoffe sollte man im Vollblut messen. Auch da gibt es ein großes YouTube-Video, warum dem so ist. Deutlich aussagekräftiger Serumparameter. messen nicht. Die intrazelluläre Konzentration beim Magnesium zum Beispiel essentiell wichtig, weil 75% befinden sich intrazellulär und nur 25% im Serum. Also von daher auf jeden Fall alle Mineralstoffe, die ich jetzt nenne, bitte auf jeden Fall im Vollblut messen. Da wären Zink, Selen, auf jeden Fall Magnesium, Calcium kann man ebenfalls im Vollblut messen. Und was man auch noch machen kann, sind Mangan und Molybdän, komme ich gleich nochmal drauf. Hier jetzt aber erstmal wichtig das Zink. Zink tatsächlich, wenn man sich so in der Theorie das Ganze anschaut, unterstützt das auch die Schilddrüse. In der Klinik, in der Praxis allerdings tatsächlich eher weniger. Aber natürlich, wenn man einen Zinkmangel hat, sollte man den natürlich logischerweise ausgleichen, egal ob man jetzt ein Schilddrüsenproblem hat oder nicht, weil Zink hat auch noch ganz viele andere Eigenschaften, unter anderem nämlich zum Beispiel auf die Aromatase, sprich auf die Umwandlung von Testosteron in Östrogen, ist also ein Aromatase-Hemmer und kann dazu beitragen, dass der Testosteronwert zum Beispiel gesteigert wird, aber nur dann, wenn wir ein Problem mit dieser Aromatase haben oder einen Zinkmangel haben. Also Zink ist jetzt nicht, wenn man sich die Daten anschaut, so man nimmt Zink und dann geht der Testosteronwert direkt hoch, so ist dem nicht. Ein weiteres Mineralstoff oder ein weiterer Mikronährstoff ist das Thema Selen. Auch ebenfalls im Vollblut wichtig. Kann man supplementieren. Auch hier gerne das YouTube-Video anschauen. Denn wir haben heutzutage, gerade wenn man sich Daten von der ETH Zürich anschaut, haben wir einen Mangel an Selen in unseren Böden, was unter anderem dann die Aufnahme schwieriger macht, beziehungsweise die Konzentration erniedrigt. Wenn du da auf der sicheren Seite sein willst, entweder Selen supplementieren oder einfach genug Paranüsse essen. Paranüsse enthalten unglaublich viel Selen, aber auch hier gibt natürlich zu viel. Und tatsächlich auch spannend, zu hohe Dosierungen von Selen, also sowas, alles was dann utopisch hoch ist, wirklich klar, wenn man Mangel hat natürlich, ist das wieder was anderes. Aber zu hohe, einfach präventive Dosen an Selen können auch den HbA1c-Wert erhöhen, das heißt diesen Zuckerwert, über den wir eben gesprochen haben. Deswegen wichtig, wirklich einfach Blutproben zu machen. Blut zu messen. Die Amerikaner sind da viel, viel, viel fortschrittlicher und weiter als ich. Guckt man sich so die führenden Experten an, dann empfehlen die in der Regel so 1 bis 2 Mal im Jahr eine vernünftige Blutanalyse zu machen, vor allem wenn es ums Thema Hormonoptimierung, Leistung, Performance und all solche Sachen geht. Genau, das waren jetzt so die wichtigsten und essentiellen Dinge, wenn es ums Thema Schilddrüsengesundheit geht. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, das Thema Jod. Das messen wir aber nicht im Blut. Deswegen spielt das jetzt hier eigentlich keinerlei Rolle. Das messen wir im Urin. Schaut dir dazu, wie gesagt, gerne nochmal das YouTube-Video an. So viel eigentlich erstmal zu den Punkten, wenn es ums Thema Schilddrüsengesundheit geht. Einer, den man vielleicht noch hinzufügen kann, ist das Gesamteiweiß. Gesamteiweiß gibt einem einen Blick, wie schon der Name sagt, über das gesamte Eiweiß. Noch schöner wäre ein Aminogramm, wo man jede einzelne Aminosäure sieht. Und warum komme ich da jetzt gerade auf Schilddrüse? Weil Tyrosin einer der essentiellen Faktoren für die Produktion von Schilddrüsenhormonen ist. Und deshalb ist auf jeden Fall das Gesamteiweiß, so für 1,47 € kostet es, glaube ich, sehr entspannt. Ein Aminogramm kostet dann schon eher so, je nachdem, wo man es macht, so zwischen 60 und 100 €. Ist tatsächlich aber was, wo ich ab und an mal rein investieren würde, um zu schauen, wie da die Verteilung ist. Und Aminosäuren ist einfach eine sehr, sehr, sehr einfache Sache zu supplementieren. Und tatsächlich, eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ja, aber ich supplementiere ja Eiweiß, also Whey zum Beispiel, dann brauche ich ja keine Aminosäuren. Das ist nicht richtig, weil ich zum Beispiel trinke, ich habe so am Tag roundabout 200 Gramm Eiweiß und ich habe zum Beispiel keinen super Gesamteiweiß-Blutwert. Ich habe 7,2, 7 ist so der Wert, wo ich sagen würde, puh, jetzt wird es zu niedrig. Und das ist was, wo Aminosäuren deutlich helfen können, weil Aminosäuren werden viel einfacher aufgenommen als Eiweiß vom Magen-Darm-Trakt, was jetzt aber nicht bedeutet, Eiweiß ist schlecht. Genau, wenn wir so beim Thema Mikronährstoffe bleiben, hatten wir gerade eben noch Mangan und Molybdän, zwei Dinge, die Mangan wichtig fürs Thema Kohlenhydratstoffwechsel, aber noch ganz viele andere Sachen. Molybdän auch wichtig fürs Thema Entgiftung, fürs Thema Lebergesundheit, ebenfalls etwas, was wichtig ist, was man sich auch im Vollblut anschauen sollte. Jetzt verlassen wir so die Vollblutanalytik und gehen so ein bisschen Richtung Vitamine und Omega-3. Starten wir mal mit dem Omega-3-Index. Omega-3-Index ist auch ein Wert, der ist tatsächlich sehr teuer. Also er kostet so um die 50 €. Ist aber wirklich absolut essentiell. Also wenn ich nur ein paar Blutwerte messen könnte bei jemandem, der, wo das Ziel Gesundheit ist, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man sollte nie alle Blutwerte messen, die es gibt. So, das sind auch, weiß ich nicht, wie viele Tausende. Aber sowas sollte natürlich immer auch vom Ziel abhängen. Das ist so wie Supplemente. Sollte jeder Supplemente nehmen? Ja, nee, das kann man so per se gar nicht sagen. Vor allem nicht welche. Das ist abhängig vom Ziel. So, und wenn jemand das Ziel hat, gesund zu sein, lange zu leben und das auch mit guter Lebensqualität oder vielleicht auch entzündliche Probleme hat, dann ist auf jeden Fall der Omega-3-Index einer der primären Werte, die ich ganz am Anfang messen würde. Denn so ein Omega-3-Index, den wir tatsächlich in unserer Gesellschaft viel zu oft, viel zu erniedrigt messen, und gute Werte befinden sich hier wahrscheinlich so zwischen 9% und 12%. Wenn man sich so führende Experten wie Professor Schacki zum Beispiel aus München anschaut, dann empfehlen die genau solche Werte. Und tatsächlich ist das etwas, was man ohne Supplementation zwar erreichen kann, aber nur sehr schwer erreichen kann. Aber wie gesagt, das hängt natürlich komplett von der individuellen Ernährung ab. Schauen wir uns jetzt mal die Vitamine an und hier starten wir mit dem B6. B6 wird zum Beispiel auch im Vollblut gemessen. Jetzt nicht alle anderen Vitamine auch, aber das B6 zum Beispiel. Und ein B6-Wert ist auf jeden Fall so der Vitaminwert, den ich nicht dauerhaft erhöht haben möchte. Also wenn ich jetzt erhöht meine, meine ich so Werte von so, weiß nicht, 300, 400 Mikrogramm pro Liter, sondern ich möchte B6 eigentlich so um die 50, 60, 70 Mikrogramm pro Liter haben. Und da sieht man zum Beispiel, ich mache sehr viel, optimiere sehr viel und ich habe einen Wert von 23,6 gerade. Ich hatte vorher tatsächlich viel zu viel supplementiert und hatte einen Wert von 300. Und das will ich halt nicht auf lange Zeit haben, das ist für kurze Zeit mal fein und okay. Aber wie gesagt, hier B6, 50, 60, 70er Wert, sowas würde ich anstreben. Heißt für mich jetzt, zum Beispiel meinen B-Komplex wieder zu nehmen, aber auf jeden Fall weniger als vorher, damit ich nicht wieder bei 300 lande und dann in ein paar Monaten mal nachmessen. Auch das ist sehr spannend, weil wenn man sich mein B12 bzw. mein Holotranscobalamin anschaut, man redet ja immer davon, dass so B12 eigentlich der Speicher Ewigkeiten hält. Und meine letzte Blutabnahme war im August, die jetzt, von der ich jetzt hier gerade spreche, war am 1.12. Und ich habe einfach keinen B-Komplex mehr supplementiert, mich aber genauso ernährt wie vorher und mein Wert ist auch vom B12 ziemlich runtergegangen. Ich hatte vorher ein Holotranscobalamin von über 128 und jetzt habe ich eins von 89. Also ebenfalls runtergegangen. Ja, dann ganz spannend, Vitamin D. Ich denke, das ist wirklich tatsächlich fast überall in der Welt angekommen, wobei ganz vielen Menschen, glaube ich, auch noch nicht. Und ganz viele reden heutzutage auch darüber, wie gefährlich es ist. Da frage ich mich auch, also was brauchst du denn noch an Daten, um den Leuten klarzumachen, dass ein Vitamin D-Wert vernünftig ist? Und ja, natürlich, also ich empfehle immer erst zu messen, dann zu supplementieren und dann wieder zu messen. Aber sind wir ja ganz realistisch, ein ganz großer Teil der Menschen hat einen ganz extremen Vitamin D-Mangel. Und ich spreche jetzt nicht schon von einem vielleicht symptomatischen Mangel, sondern einen Mangel, der sich vielleicht so in einem gelben oder anfänglich roten Bereich befindet. Wir sollten hier so roundabout zwischen 100 und 150 Nanomol pro Liter sein oder irgendwo so zwischen 50 und 70 Nanogramm pro Milliliter. Gibt zwei Einheiten, das ist sehr verwirrend für die meisten. Und ja, sind wir ganz ehrlich, es gibt kaum jemanden, der ohne Vitamin D-Supplementation klarkommt. Klar, geht das, wenn ich sehr viel in die Sonne gehe. Tatsächlich ist es trotzdem in Deutschland sehr schwierig, weil wir einfach in einem nicht optimalen Winkel die Sonne zu uns haben, auch wenn sie am besten Punkt steht. Und selbst dann müsste ich halt, wie gesagt, mit freiem Oberkörper im besten Fall in der Sonne sein. Ist die Frage, ob ich dann wieder andere Probleme bekomme. Aber wie gesagt, klar, man kann das schaffen und erreichen. Die Frage ist halt nur, wie realistisch und wie praktikabel ist das für die meisten Menschen. Und ich supplementiere zum Beispiel so zwischen 5 und 8.000 Einheiten. Und ich habe jetzt einen Wert von 102 Nanomol pro Liter. Also gerade an der unteren Grenze, wo ich eigentlich sein möchte. Und ist jetzt für mich zum Beispiel wieder ein Zeichen, wieder ein bisschen höher zu dosieren und ein bisschen hoch zu gehen. Und ja, wie gesagt, das muss jeder für sich letzten Endes selbst entscheiden. Aber Vitamin D ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und ich verstehe auch nicht, warum ständig über diese über die Gefahren aufgeklärt. Das ist so, als würde ich halt ständig darüber reden, ja, im Autofahren ist super gefährlich, weil man kann halt gegen einen Baum fahren und die anderen Menschen können einen umfahren. Und ja, absolut, natürlich. Also ja, ist auch ein Risiko, was man nicht unterschätzen sollte. So, es ist viel wahrscheinlicher, mit dem Auto einen Unfall zu haben, als quasi im Flugzeug oder vom Hai angegriffen zu werden. Aber darüber redet ja trotzdem keiner. Es sagt ja keiner so, oh mein Gott, Autofahren, es ist ein neues Auto rausgekommen, es ist so gefährlich, Autofahren, oh mein Gott. Es ist wahrscheinlicher, im Auto zu sterben, als im Meer vom Hai angegriffen zu werden. So, ja. Darüber reden wir ja auch nicht. Und plötzlich reden jetzt irgendwie alle darüber, wie gefährlich Vitamin D sein kann. Man sollte schon irgendwo so den gesunden Menschenverstand anschalten und jetzt nicht 40.000 Einheiten einem Neugeborenen geben, weil auch das ist ja zwischendurch mal durch die Presse gegangen. Wie gesagt, auch hier tut ihr euch einen ganz großen Gefallen, wenn es um Studien, um Daten geht, wie wir ja im letzten Podcast mit Caro schon besprochen haben. Die Evidenz ist ziemlich eindeutig, was das Thema Vitamin D angeht. Ja, auch da entwickelt sich natürlich die Wissenschaft immer weiter, aber es wird sicher keine Wissenschaft rauskommen, die sagt, so, wir sollen bloß keinen guten Vitamin D-Wert haben. Oder der gute Vitamin D-Wertbereich ist jetzt plötzlich viel niedriger. Dafür wissen wir einfach schon viel zu viel darüber. Und ja, und versucht euch einfach auch keine Angst machen zu lassen. Aber, wie gesagt, auch hier Empfehlung, Blutwerte messen, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Letzter Vitamin, über das ich sprechen möchte, ist Folsäure. Folsäure ist super, super wichtig, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Extrem wichtig, genauso wie B12 auch beim Thema Blutbildung und vielen anderen Faktoren. Ist für die meisten, für viele, die es jetzt nicht wissen, Folsäure ist B9. Ja? Und auch hier ich bin da so gerade auch in der Range, auch jetzt wieder leicht runtergegangen, nachdem ich das B-Supplement, also den Komplex, rausgenommen habe bei mir. Ich war vorher bei 9, bin jetzt bei 6. Das ist mir auf jeden Fall deutlich zu niedrig. Ich will ja eher so roundabout 10 sein. Und ja, grundsätzlich sieht man auch da wieder, ich habe eine sehr zurückhaltende Dosierung von einem B-Komplex-Präparat von Naturtreu, Nervenstark heißt es, glaube ich, genommen, eine Kapsel am Tag, und hat für mich super gut funktioniert. Die Werte sind super hochgegangen, B6 tatsächlich zu hoch. Aber ich habe ganz viele Patienten, bei denen geht das dann nicht so hoch. Also von daher auch hier messen, machen und wieder messen. Kommen wir zum Thema Q10. Hier wichtig, das ganze Cholesterin korrigiert zu bestimmen, denn das Q10 wird dann mit dem Cholesterinwert verrechnet. Und hier möchte ich schon so bei einem Wert von 0,25 landen. Q10 ist super wichtig, wenn es ums Thema mitochondriale Energiemanagement, Gesundheit geht. Und auch hier habe ich supplementiert, habe dann wieder aufgehört irgendwann und hatte gute Werte und bin jetzt wieder runtergerutscht und befinde mich auch da wieder am unteren Ast der Fahnenstange bei 0,15. Das ist auf jeden Fall was ich nicht akzeptiere und habe jetzt auch seit Anfang Dezember wieder mit der Supplementation begonnen. Jetzt verlassen wir ganz kurz mal so ein bisschen das Thema Vitamine und kommen so zu dem für mich immer spannendsten Bereich, und das ist das Thema Hormone. Schilddrüsenhormone hatten wir ja eben schon, aber sprechen wir mal so über das Thema männliche Hormone, beziehungsweise klar sind da natürlich auch Hormone dabei, die weiblicher Genese sind, beziehungsweise eigentlich gibt es ja nicht weibliche und männliche Hormone, sondern die sind ja beide in beiden Menschen vorhanden. Und starten wir mal mit dem quasi ganz oben, und das ist jetzt, was ich gemessen habe, das Progesteron. Progesteron, wichtiges Hormon. Man könnte auch noch früher anfangen mit Pregnenolon. Wenn man natürlich Probleme in diesem Bereich hat, dann würde ich das auch empfehlen. Progesteron ist aber so eines der Standardhormone, was ich bestimme, im Kombi mit Estradiol, dem freien Testosteron, SHBG, DHEAS und Cortisol. Auch das ist natürlich kontextabhängig. Und Progesteron zwischen 0,5 und 0,6 für einen Mann super gut, Nanogramm pro Milliliter die Einheit. Und aus Progesteron wird dann per se, oder Pregnenolon wird per se, erstmal auf der einen Seite Cortisol und auf der anderen Seite das DHE, also das Dihydroepiandrosteron. Und das sind dann quasi so die zwei Achsen, die das Ganze durchlaufen kann. Auf der einen Seite, wie gesagt, Stresshormon, Cortisol. Das ist jetzt bei mir so roundabout bei 17. Das ist super. So zwischen 17 und 18, da will man eigentlich sein. Man will ja nicht zu hoch sein, aber man will ja auch nicht zu niedrig sein. Denn Cortisol ist ja super, super wichtig. Ist so wahrscheinlich mit eines der Hormone, was wir auf jeden Fall morgens sehr hoch haben wollen, bewusst. und wo Thema Tageslicht, aber auch viele andere Dinge eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen auch wichtig, diese Blutabnahme morgens zu machen und nicht irgendwann mittags. Also klar gibt es auch Punkte, warum man mittags mal messen sollte oder muss, wenn es einem nämlich echt schlecht geht. Aber wenn man Cortisol und Co. bestimmen möchte und auch andere Hormone, dann sollte man das per se morgens machen. Genau, Estradiol ist also Östrogen, das E2, ist ein wichtiges Hormon und wird ja immer mit Frauen in Verbindung gebracht, ist bei Männern tatsächlich aber auch sehr wichtig. Und spannender Fakt ist auch, dass Frauen, wenn man die Einheiten mal so alle ineinander umrechnet und Co., dass auch Frauen mehr Testosteron haben als Östrogen. Also auch das, man denkt immer so, Frauen haben dann mehr Östrogen, aber eigentlich ist es dem nicht so. Klar haben sie verhältnismäßig, wenn man sich Männer anschaut, mehr, aber wie gesagt, nicht in Summe. Und Estradiol wird dann weiter umgewandelt in das Testosteron. Testosteron gibt es dann als freie Form zum Beispiel. Dann gibt es auch noch das DHT, das Dihydrotestosteron, das ist so die aktivste Form. Und dann gibt es so das SHBG, das ist so, also heißt das Sexualhormon bindende Globulin ist das. Das ist quasi ein Protein, was die Sexualhormone bindet. Das heißt, je höher das SHBG ist, desto weniger freie und aktive Formen habe ich. Und beziehungsweise desto höher kann dann auch das DHT zum Beispiel sein. Und das ist wichtig, dass das auch nicht zu hoch ist, weil dann führt es quasi dazu, dass meine freien Hormonfaktoren tatsächlich gebunden werden und damit nicht mehr so wirken können, wie sie das eigentlich sollten. Ja, Testosteron so zu messen, kann sehr viel Sinn ergeben. Ich möchte aber vor allem wissen, wie die Konversion in das freie Testosteron ist. Und wenn man sich so den Verlauf auch hier in den YouTube-Videos meinen Testosteronwert anschaut, habe ich das Selbstexperiment mit Ashwagandha gemacht für mehrere Monate. Ich habe jetzt 8 Monate Ashwagandha genommen. Jetzt nehme ich seit 2 Wochen nicht mehr, um mal zu schauen, wie sich meine Hormonwerte entwickeln. Mein freies Testosteron ist sehr schön hochgegangen, seit ich Ashwagandha supplementiert habe und hat sich jetzt so am oberen Referenzwert eingependelt, so zwischen 21 und 23. Auch ein netter Fact hier an der Stelle. Unter irgendeinem YouTube-Video war vor ein paar Tagen so ein Kommentar, wo jemand gefragt hat, wie viel Testosteron ich denn supplementieren würde, also wie viel ich stoffen würde quasi. Und hat jemand anders drunter geschrieben, ja, er nimmt 250 Milligramm so und so und so und so. Das hat er letztens in der Instagram-Story erzählt. Was natürlich kompletter Quatsch ist. Ich nehme kein Testosteron. Und das wäre auch tatsächlich sehr bitter, wenn meine Testosteronwerte so aussehen würden, wenn ich Testosteron supplementieren oder spritzen oder nehmen würde. Also von daher Entwarnung. Man kann auf natürlichem Wege definitiv solche Werte erreichen. Die Werte sind aber wirklich extrem von dem Individuum abhängig. Was ist das Ziel? Was hat man für Ausgangssituationen? Was hat man für Probleme? Hat man überhaupt Probleme oder auch nicht? Und das ist so ein großes Bild von Testosteron, freiem Testosteron, DHT und Co. sind Dinge, die ich meiner Ansicht nach auch mit 18 schon messen würde. Gerade nicht nur, wenn es ums Thema Sport geht, sondern eben auch, wenn es ums Thema Wachstum, Pubertät und Co. geht. Und wenn man sich so die führenden Experten in Amerika anschaut, die über das Thema viel sprechen, dann empfehlen die genau das Gleiche. Und auch hier ist das Thema Ernährung natürlich essentiell, das Thema Bewegung ist essentiell. Und wenn du dir dazu mal eine Folge wünschst, dass wir da mehr ins Detail gehen, mal wirklich über dieses Thema Männlichkeitshormone sprechen, weil ich habe das Gefühl, das ist auch ein Thema, was immer spannender wird, beziehungsweise wo immer mehr Menschen nachfragen. Und wir sehen das tatsächlich auch seit ein paar Monaten so bei den Patienten, dass immer mehr Männer kommen, die auch sagen, sie wollen da was machen, was ich super finde, weil Frauen haben einfach eine deutlich erhöhte Sensitivität. Die kennen das natürlich auch, ne, muss man ja sagen, so die Hormone bei Frauen switchen sich ja ständig, das heißt innerhalb von einem Zyklus von roundabout 28 Tagen. Bei Männern ist das nicht so, weswegen Männer auch diese Hormonverschiebung oft gar nicht kennen und damit auch nicht wissen, wie sie umgehen sollen und dann tatsächlich auch in so einer ärztlichen Betreuung sehr selten darüber reden und man dann erst so das Vertrauen wirklich gewinnen muss. Aber wie gesagt, wenn du dir dazu was wünschst, schreib mir gerne unter ein YouTube-Video, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram und dann widmen wir uns dem Thema mal im Detail. Und ja, so viel eigentlich jetzt erstmal zum Thema Update. Blutwerte, wir haben über Organwerte, großes, kleines Blutbild gesprochen, Entzündungswerte, Mikronährstoffe, die essentiell wichtig sind, vor allem im Vollblut zu messen. Die ganzen Hormone sind wir durchgegangen. Wie gesagt, wenn du dir was im Detail wünschst, dann gib da gerne nochmal Bescheid. Und ansonsten, wenn du jetzt immer bisher sagst, so, boah, ich möchte eigentlich viel mehr in dieses Thema Blutwertanalyse einsteigen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich eine Akademie leite, das ist die Medlatics Academy. Und da ist ein Großteil unserer TÜV, beziehungsweise doppelt TÜV zertifiziert. Und jetzt wieder ganz neu, seit letzter Woche sind wir nämlich rezertifiziert fürs nächste Jahr. Beschäftigen wir uns ganz viel mit dem Thema Blutwertanalysen und ganzheitlicher Gesundheit und haben extrem viele Ärzte mittlerweile tatsächlich auch an Bord, die sagen, sie sind einfach mit den Problemen, die Menschen heutzutage haben, die immer chronischer werden, weniger akut sind. Die akuten werden natürlich nicht weniger, aber die chronischen werden immer mehr. Einfach überfordert und haben da auch keinen richtigen Pack an und deswegen wollen sie gerade das Thema Blutwerte und Co. im Detail lernen und vor allem auch dann lernen, was man damit macht, wie man herangeht, wie macht man jetzt so eine individuelle Supplementierung anhand der Blutwerte, welche Ernährungsformen spielen da jetzt eine entscheidende Rolle und. Und wenn du Coach oder Trainer oder Therapeut bist und dich das mehr im Detail interessiert, schau dir gerne die Medlatics Academy an, wir verlinken das alles in den Shownotes und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs fleißige Dranbleiben. Und wenn du Themenwünsche hast, schreibe uns das auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Resttag, einen ganz schönen, entspanntes Wochenende oder eine weitere Woche, je nachdem, wann du das Ganze hörst. Und für mich heißt es jetzt packen. Und es geht eine Woche in den Entspannungs-Skiurlaub. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei der nächsten Folge im GAP System Podcast. Ich wünsche dir einen ganz schönen weiteren Resttag. Bis dahin, dein Timo.